Inforadio Podcast.
Wackelt der Tesla-Mega-Deal in Brandenburg? Das ist die bange Frage, die man sich gerade im politischen Potsdam stellt und um die es in der kommenden Viertelstunde gehen wird. Im Wochenrückblick Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Außerdem schauen wir uns die Hektik beim kostenlosen Mittagessen in Berlins Grundschulen an und fragen, wie die CDU-Politikerin Saskia Ludwig ein Doppelmandat in gleich zwei Vollzeitparlamenten wahrnehmen will. Und auch die beiden Parteitage der Grünen in Berlin und Brandenburg werden wir uns anschauen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Wer bei Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ins Büro kommt, kann in diesen Tagen auf dem Schreibtisch einen Tesla entdecken. Als Modell aus Holz und mit der Gravur Mr. Tesla, weil Steinbach den US-Autobauer in monatelangen Verhandlungen in die Mark geholt hat.
Das ist von einer Holzmanufaktur in Eichweide, die ich im letzten Frühjahr besucht habe. Offensichtlich haben mich das Ehepaar, was diese Holzmanufaktur betreibt, ein bisschen in ihr Herz geschlossen. Jedenfalls, sie haben ja ein kleines Spielzeugauto aus Holz selbst gefertigt, selbst hergestellt, geschickt mit der entsprechenden Gravur.
Doch nachdem sich die Tesla-Euphorie gelegt hat, musste Steinbach in dieser Woche im RBB einräumen, die Gigafactory ist keineswegs schon unter Dach und Fach.
Wenn die nicht in dem notwendigen Tempo die Unterlagen herbeibringen und einreichen, dann sind alle anderen Daten hinterher, wenn Sie so wollen, Schall und Rauch.
Der Weg für Tesla aus Palo Alto, Kalifornien nach Grünheide oder Spree wird also doch noch etwas beschwerlicher, als viele dachten. Es geht um Genehmigungen, Umweltauflagen und jede Menge Papierkram, der noch zu erledigen ist. Dominik Lenz aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam hat in dieser Woche mehrfach mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach darüber gesprochen. Dominik, wie nervös ist denn Jörg Steinbach?
Ach, nach außen wirkt er relativ gefasst eigentlich. Aber es ist natürlich auch klar, irgendwie, er wird inzwischen schon Mr. Tesla genannt. Also er steht irgendwie auch für diesen Deal. Er hat das Ganze eingefädelt, er hat unheimlich lange dicht gehalten, hat auch so ein bisschen seine eigene politische Zukunft mit dieser Geschichte verbunden. Dann die große Euphorie, als es raus war. Und jetzt scheint es so ein bisschen Ernüchterung doch zu geben. Also er sagt klipp und klar, wir helfen, wo wir können, aber es wird keine Lex Tesla geben. Die Genehmigungsverfahren, die werden genauso abgearbeitet wie bei anderen Firmen auch. Wir sind zu vielem bereit, aber im Moment ist Tesla an der Reihe. Die müssen liefern.
Wo genau hakt es denn da jetzt gerade?
Na, wir befinden uns im Moment im Genehmigungsverfahren. Das heißt, es geht um Emissionen, also Luftverschmutzung, Bau, Umwelt, Wasser. Da muss Tesla einfach sagen, was ist da eigentlich genau geplant? Was braucht diese Gigafactory, die geplante? Und das geht offenbar im Moment alles ziemlich drunter und drüber. Und das scheint sich täglich bis stündlich wohl da alles zu ändern. Und da wird man anscheinend so langsam ein bisschen nervös, weil das sind geschätzt wohl so 1500 bis 2000 Unterlagen, die Tesla da liefern muss. Und das fehlt eben im Moment noch alles. Der Kaufvertrag für das Gelände, der steht offenbar kurz bevor. Der muss im Umweltministerium ausgearbeitet werden, denn das ist ja eine Landesliegenschaft. Vom Finanzausschuss muss das Ganze abgesegnet werden. Da soll es eine Sondersitzung noch vor Weihnachten geben. Und dann könnte auch vor Weihnachten noch unterschrieben werden. Aber das ist eben, muss man auch klar sagen, einer der kleineren Schritte in Richtung Gigafactory. Das große Problem, das eben im Moment so am Horizont dreut, das ist, im März beginnt die Vegetationsperiode und darauf weist Jörg Steinbach im Moment eben immer wieder hin. Und wenn bis dahin nicht die ersten Bagger rollen, dann gibt's 9 Monate lang Verzögerung, weil dann darf kein Baum gefällt werden. Und ob Tesla dann noch bei der Stange bleibt, das ist tatsächlich die große Frage.
Daran muss man doch gerade in Brandenburg mit seinen vielen schönen Wäldern mal früher gedacht haben.
Naja gut, das könnte am Ende entscheidend sein, aber die Frage ist eben, ob Tesla tatsächlich an die brandenburgischen Wälder gedacht hat und eben an die langen Genehmigungsverfahren natürlich, dass eben auch wieder Einsprüche erhoben werden können. Ne? Es geht ja auch darum, dass man dann gucken muss, sind da möglicherweise geschützte Tierarten oder nicht. Das muss alles eben ordentlich abgearbeitet werden und dann kann es erst losgehen. Und wenn dann eben die Vegetation losgeht, dann, wie gesagt, darf einfach von Gesetz her kein Baum gefällt werden.
Bislang wirkte es ja so, als würde Brandenburg Tesla wirklich jeden Wunsch von den Augen ablesen. Jetzt klingt Steinbachs Ton doch etwas schärfer, mahnender. Verändert sich da gerade auch was zwischen den beiden Seiten, zwischen Konzern und Land?
Ja, das kann schon sein. Also zumindest das, was man so von außen mitbekommt. Mein Eindruck ist, beide Seiten kommen gerade so ein bisschen in der Genehmigungsrealität in Deutschland an. Und das ist dann eben auch nicht zu vergleichen mit der Situation in Shanghai, wo das alles unheimlich schnell geht, aber wo eben auch rechts und links nicht gefragt wird, was die Leute dazu finden. Ich bin überzeugt davon, dass man wirklich helfen will in Brandenburg, aber man weiß natürlich auch, wie lange das alles dauert. Da versucht der Minister ja auch, der nur in Teilen zuständig ist, da glaube ich aus meiner Sicht im Moment einfach Tesla deutlich zu machen, da ist echt Druck auf dem Kessel.
Dann ganz realistisch und vielleicht auch irgendwie deutsch-schwarzmalerisch gefragt, aber man muss es einfach fragen, kann jetzt dieser Deal noch scheitern an wachsenden Bäumen oder anderen Fragen?
Journalistisch schwarzmalerisch. Also ich halte es tatsächlich für möglich, dass es scheitert, zumindest wenn Tesla bei dem eigenen straffen Zeitplan bleibt. Also die wollen den europäischen Automarkt aufrollen von Grünheide aus und setzen sich dabei eben mit diesem Datum, sprich 2021 soll in die Produktion gegangen werden. Damit setzen sich natürlich selbst extrem unter Druck. Also wenn man bei diesem Zeitplan das vielleicht so ein bisschen lockerer sehen würde, dann glaube ich, kann das auch alles werden. Wenn nicht, habe ich echte Bedenken, ob das mit Weihnachtspause und Jahreswechsel dann wirklich alles noch sowas wird.
Sagt Dominik Lenz, landespolitischer Korrespondent des RBB in Brandenburg. Wie man etwas ziemlich Wichtiges in ziemlich kurzer Zeit über die Bühne bringt, das lernen gerade auch Berlins Grundschüler. Seit August bekommen sie alle kostenloses Mittagessen. Das Problem, berichtet meine Kollegin Kirsten Buchmann, in vielen Schulen ist dafür weder genug Zeit noch genug Platz, wie eine Umfrage vom Berliner Bündnis für Qualität im Ganztag nun zeigt.
Da ist Druck im Kessel, so beschreibt Elvira Kriebel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband die Situation des Schulmittagessens, nachdem sie die Umfrage gelesen hat.
Da geht es natürlich insbesondere darum, was Kindern, die einen ganzen Tag an Schulen verbringen müssen, da auch zugemutet wird. Da geht es nicht mehr darum, was Kinder brauchen, da geht es nur noch darum, wie kriegen wir alles abgewickelt.
Dass Schüler jetzt nicht mehr mit knurrendem Magen in der Schule sitzen, findet sie gut. Allerdings hätte sie sich gewünscht, dass das kostenlose Schulmittagessen in mehreren Etappen eingeführt worden wäre. Denn momentan sei es für viele zu voll, zu laut und zu hektisch.
Lärmschutz ist ein Riesenthema, weil da natürlich die Nerven blank liegen, wenn ein Geräuschpegel immer mehr steigt, weil plötzlich um die und die Uhrzeit Massen von Kindern zum Essen drängen.
Die Zahl der Schüler, die in der Schule essen, ist deutlich gestiegen, laut der Blitzumfrage plus 58%. Weil in der Mensa oft nicht genügend Platz ist, muss teilweise auch in Horträumen gegessen werden. 2 von 3 Teilnehmern der Umfrage finden, dass die Essensräume nicht den Ansprüchen genügen, etwa weil noch die passenden Möbel fehlen oder die Kinder ihre Essenstabletts auf zu langen Wegen zu ihren Tischen bringen müssen. 4 von 5 Umfrageteilnehmern geben zudem an, dass die Kinder für ihr Mittagessen nur 5 bis 25 Minuten Zeit haben. Das erlebt auch Uwe Moldenhauer, Geschäftsführer der Kubis GmbH, an Schulen, an denen sein Träger für die Ganztagsbetreuung verantwortlich ist.
Alles, was unter 20 Minuten ist, ist kein gemütliches Essen, weil die meisten Schulen haben Telleressen. Die müssen sich am Ausgabetresen anstellen, sich dort das Essen holen. Allein wenn schon nur 2 Klassen da sind, dann sind das knapp 50 Kinder, bis die alle ihren Teller voll haben. Da sind 10, 15 Minuten ganz schnell rum. Wenn sie dann noch in Ruhe essen sollen, dann ist das mit 20 Minuten schon kaum zu machen.
Die Kinder bräuchten vernünftige Zeiten, um essen zu können. Zudem müsse das Personal aufgestockt werden, um die Schüler dabei zu betreuen. Die Umfrage des Ganztagsbündnisses ist nicht repräsentativ. Berlinweit beteiligten sich 500 Menschen, anonym. Doppelmeldungen pro Schule sind daher möglich. An einem Teil der Schulen ist es geplant, Mensen an, um oder neu zu bauen. Bis sie allerdings eine größere Mensa oder Essenscontainer nebenan erhalten und sich die Situation bei den Mahlzeiten entspannt, kann noch Zeit vergehen.
Berichtet Kirsten Buchmann. Das Schulessen also bleibt weiter eine Baustelle in Berlin, und zwar nicht nur im übertragenen Sinne. Die Grünen veranstalten an diesem Wochenende sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ihre Parteitage. In Berlin stand mal wieder das Klimathema auf der Agenda. Im Leitantrag fanden sich unter anderem das Ende der Kohleverstromung bis 2030, klimaneutrale Neubauten und ein Klimabudget nach Osloer Vorbild, mit dem sich Berlin eine Obergrenze für den CO2-Ausstoß geben würde. Und ebenfalls stand da die Null-Emissionszone. Bis 2030 soll der Verkehr in der Innenstadt von Berlin komplett abgasfrei sein, so die Grünen. Die grüne Jugend aber wollte noch einen großen Schritt weitergehen, den motorisierten Individualverkehr komplett aus der Stadt verbannen. Und zwar nicht nur den mit Verbrennungsmotor, sondern auch den mit E- und Wasserstoffautos. Was daraus geworden ist, berichtet vom Grünen Parteitag Ute Schumacher.
Die grüne Jugend hat sich nicht durchgesetzt mit ihrer Forderung, die Berliner Innenstadt schon bis 2025 zu einer Null-Emissionszone zu machen. Trotz aller Sympathie der Delegierten für das Argument, dass gerade Städte wie Berlin beim Klimaschutz eine Schippe drauflegen müssen, um anderen zu zeigen, was möglich ist. Die große Mehrheit folgte lieber dem Argument von Verkehrsstaatssekretär Ingmar Strese.
Wir haben im Moment so viel gesellschaftliche Unterstützung für das Thema Klimaschutz, für Verkehrswende, dass wir vorsichtig sein müssen, dass vielleicht das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Ein Auto hat eine Lebensdauer von 10 bis 12 Jahren. Das heißt, wer sich jetzt in diesem Jahr ein Auto angeschafft hat, der will das 25 nicht verlieren.
Und so stimmten die Berliner Grünen für eine Null-Emissionszone in der Berliner Innenstadt bis 2030. Sie bekennen sich aber gleichzeitig dazu, dass es ihr großes Ziel bleibt, die Innenstadt irgendwann so weit wie möglich komplett autofrei zu machen. Nur wann bleibt offen. Die Grünen bekennen sich auch zur City-Maut, zur Solarpflicht für Neubauten, einen ehrlichen CO2-Preis, wie sie es nennen, für einen Ausstieg aus der Kohle bis 2030, für umweltgerechte Stadtquartiere und natürlich die Mobilitätswende. Gerade in dem Punkt bekam die grüne Verkehrssenatorin viel Zuspruch für ihre neueste Aktion. Sie hat in der Karl-Marx-Allee 162 Autoabstellplätze gestrichen, zugunsten eines Grünstreifens. Für den grünen Landesvorsitzenden Werner Graf ein Paradebeispiel für praktische Mobilitätswende.
Wir wollen keine Autoparkplätze, wir wollen Bienenparkplätze. Wir wollen Raum schaffen, der nicht mehr für Blechlawinen da ist, sondern damit Wasser versickern kann.
Ähnlich leidenschaftlich wurde es bei der Diskussion um die Frage, ob die internationale Automobilausstellung nach Berlin ziehen soll. Nein, meint Vassilou Franco vom Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg.
Selbst wenn die Antriebe Elektro- und Wasserstoff sind, brauchen wir keine Präsentation von irgendwelchen klimaneutralen G-Klassen oder tonnenschweren Teslas mit Panzerglas. Wir wollen doch kein weiter so mit grünem Anstrich.
Die Partei folgte seiner Meinung. Mit 74 Ja- und 66 Nein-Stimmen lehnte die Mehrheit der Grünen es ab, dass die internationale Automobilausstellung nach Berlin zieht. Damit folgten die Delegierten in diesem Punkt nicht ihrer Parteiführung und stellten sich auch gegen die Linie der grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Die mochte diese Entscheidung nicht kommentieren.
Berichtet Ute Schumacher. Das Klima spielte natürlich auch auf dem Parteitag der Brandenburger Grünen eine große Rolle. Es ging aber auch ums Personal. Zwei neue Landesvorsitzende mussten gewählt werden. Wer die Partei nach der siegreichen Wahl in die Zeit der Kenia-Koalition führen wird, berichtet Thorsten Südow vom Parteitag der Grünen in Templin.
Reichlich Applaus und zufriedene Stimmung auf dem Brandenburger Landesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen im uckermärkischen Templin. Wahlerfolge das ganze Jahr über bei den Kommunal- und Landtagswahlen und plötzlich wichtiger Teil der ersten rot-schwarz-grünen Landesregierung in Brandenburg. Das feiern die Bündnisgrünen und dann noch ein Paukenschlag. Die Studentin und Bundestagsabgeordneten Mitarbeiterin Julia Schmidt, 26 Jahre jung aus Oberhavel, und die 41-jährige Veranstaltungsmitarbeiterin Alexandra Pichel setzen sich durch. Als weibliche Doppelspitze im Bündnisgrünen Landesverband.
Ja, weibliche Doppelspitze ist total toll, freut mich sehr. Zeigt auch, dass es eben nach Kompetenz geht und nicht nach Geschlecht. Und da sind wir Frauen, stehen wir den Männern in nichts nach.
Sagt Julia Schmidt. Die in Rheinland-Pfalz geborene war schon im Koalitionsverhandlungsteam im Herbst mit dabei, weiß, dass die harten Brocken beim Mitregieren noch kommen. Ob in der Landwirtschaftspolitik oder der medizinischen Versorgung.
Wir werden jetzt kein 100% grünes Wahlprogramm umsetzen können in der Regierung. Das ist ganz klar. Da werden wir Kompromisse eingehen müssen. Und das ist für uns in unserem Denken natürlich jetzt auch erstmal eine Umstellung. Die Regierung ist viel schneller getaktet als eine Partei. Wie können wir da mithalten? Wie können wir da trotzdem eine Rolle spielen?
Die unterschiedlichen Erwartungen der Brandenburger in den Dörfern und den wenigen großen Städten berücksichtigen ist jetzt wichtig, sagt die neu gewählte Co-Landeschefin Alexandra Pichel aus Kleinmachnow.
Ich komme aus einer Gemeinde, auch wenn ich aus einer Speckgürtelgemeinde komme, wo es keinen Schienenanschluss gibt, auf den wir schon lange warten. Wenn ich mit den Öffentlichen in die Uckermark fahre, brauche ich über 2 Stunden. Also das ist ein Thema. Und wenn möglich, eher einen Baum pflanzen als einen Baum abholzen.
Knapp 2000 Mitglieder hat Bündnis 90 Die Grünen aktuell in Brandenburg. Möglichst viele will die Co-Landesvorsitzende Julia Schmidt fürs Mitmachen für Brandenburg gewinnen.
Gerade in den kleinen ländlichen Kreisverbänden, wo wir noch nicht so viele Mitglieder haben, dass wir da Veranstaltungen machen, dass wir da mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen und mit den Menschen und wirklich auch hören, was die Leute vor Ort bewegt.
Berichtet Thorsten Südow. Und das war der Wochenrückblick Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Fürs Zuhören bedankt sich Sebastian Schöbel.
Inforadio Podcast.